vielleicht zunächst, was war die Idee und für euch ein Anlass, so viele Menschen da zu versammeln in diesem Band Erinnern und Stören? Massimo vielleicht.
Ja, also zuerst hast du ja gesagt, es fehlen Perspektiven. Wir würden ja sagen, es ist jetzt kein Band, der jetzt nochmal Perspektiven ergänzt, um so ein Bild vollständig zu machen, sondern eine ganz andere Herangehensweise an Geschichte anbietet, nämlich die Geschichte dieses Landes eben aus einer migrantischen, ausgegrenzten Perspektive eben zu betrachten. Das ist ja was, was irgendwie wichtig ist für migrantische Communities seit lange schon, und diese Geschichtsschreibung gibt es eben auch noch gar nicht so lange. Es gibt seit 15 Jahren überhaupt die Geschichte der Einwanderung, und sie ist halt total wichtig, weil sie ein ganz anderes Narrativ erzählt über dieses Land. Und mit 30 Jahren Mauerfall war es jetzt nun so, dass es ja verschiedene Phänomene da gab. Einerseits gab es sozusagen von offizieller Seite, Regierungsseite, ja eigentlich so ein sehr stiefmütterlicher Umgang mit diesem Jubiläum. Es wurde ja fast vergessen und so ein bisschen verschämt irgendwie begangen. Gleichzeitig regte sich jetzt so aus einer ostdeutsch-deutschen Perspektive jetzt nochmal so lautere Stimmen, die eben diese Feierlichkeiten auch gestört haben, gesagt haben, hier, wir müssen nochmal drüber reden, was eigentlich hier passiert ist mit Treuhandpolitik und Abwicklung und Zerstörung eigentlich auch von Biografien sozusagen aus dem Land. Und dann sind wir angetreten und haben eigentlich gesehen, dass es eben auch aus einer migrantischen, schwarzen, jüdischen Perspektive unheimlich viele Projekte gab, Filme, Ausstellungen, Bücher und so weiter, die auch aus einer ganz anderen Perspektive darüber gesprochen haben, eigentlich erstmalig in dieser Dichte. Und das hat uns eigentlich dazu gebracht zu sagen, wir laden jetzt mal ganz viele Akteure ein, setzen uns an einen Tisch, gucken mal, was es gibt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eigentlich eben diese verschiedenen Bezüge und Projekte miteinander zu verknüpfen und in Kommunikation zu setzen. Und das ist das, was ja unser Buch mit über 30 Autorinnen und Autoren macht, und auch die begleitende Website, auf unserer Website eben das Webprojekt Erinnern Stören, das eben auch diese ganzen Projekte versammelt.
In eurem Sammelband, da schreibt ihr zu Beginn, dass die Geburtsstunde des Postmigrantischen der Kalte Krieg sei. Das Postmigrantische stehe für die selbstbewusste Aneignung der Geschichte aus einer nicht-identitären kanakischen Position. Was bedeutet das Postmigrantische da im Kontext dieser Wendeerzählung, aber auch der Zeit davor?
Oh, das ist gleich eine knackige Einstiegsfrage. Naja, der Begriff des Postmigrantischen, oder auch wie wir ihn in diesem Buch benutzen, steht für eine selbstbewusste Erzählung der Menschen, die, wie du sagtest, auch davor schon in der BRD oder in der DDR lebten und ja auch sich hier eingerichtet haben, derzeit der Gastarbeiter, die Menschen, die hier seit den Anwerbeabkommen in der BRD lebten, oder auch die Vertragsarbeiter und sich ein Leben aufgebaut haben in der BRD und in der DDR. Und auch Kinder bekommen haben, die hier aufgewachsen sind. Und dieser Mauerfall stellte für das Leben der Menschen dort häufig eine Zäsur dar, weil zum einen ihre Kämpfe, die vorher schon zum Beispiel in den Gewerkschaften stattgefunden haben, mit dem Mauerfall wieder ins Vergessene gerieten. Und diese migrantischen Bürgerrechtsbewegungen und auch die DSA-Kämpfe erinnern von Roma und Sinti in den Jahren vor 89 damit gekappt wurde. Und zum anderen aber auch ihre Perspektiven in diesem Zuge der Wiedervereinigung oder der Vereinigung unsichtbar gemacht worden. Und diese postmigrantische Perspektive soll eigentlich deutlich machen, dass das keine, wie Massimo auch schon gesagt hat, keine Perspektive ist, die dazugekommen ist oder die sich jetzt ergänzt, sondern die gibt es schon seit jeher, und die wird dann in den 90ern nochmal zu so einem anderen Selbstbewusstsein artikuliert, die nämlich sagt, hey, wir sind hier und wir gehören auch hier dazu. Und das ist jetzt keine Stimme, die ergänzt werden muss, sondern es ist so eine selbstbewusste Aneignung der verschiedenen Positionen und der multiplen Identitäten auch, die aber schon lange zu Deutschland gehören, in Ost und in West.
Könnt ihr da vielleicht einen Einblick geben, wie das erzählt wird in eurem Sammelband? Vielleicht durch wen zum Beispiel erzählt wird, dass so eine Kämpfe um Teilhabe dann durch eine Wende auch erstmal einen Einschnitt erfahren haben und einen Bruch?
Ja, ich meine, diese Kämpfe um Teilhabe, eben, die gab es natürlich immer schon um bestimmte Rechte, aber trotzdem hat eigentlich die große sozusagen Bürgerrechtsbewegung, migrantische, in den 70er und 80er Jahren zwar hier für soziale, ökonomische Rechte gekämpft, aber gleichzeitig immer noch den Blick auch gehabt auf die Herkunftsländer. Und dann gab es ja diese massive Gewaltwelle in den 90ern, die im mit der Wiedervereinigung und auch durch die Wiedervereinigung eben entstanden ist. Also die massive Bedrohung von migrantischen, jüdischen, alles, was als nicht deutsch galt, erleben. Und das war ein Moment, und das beschreibt zum Beispiel Immanuel Acemann auch in dem Beitrag, aber viele andere eben auch, wo sich sehr viele Menschen gefragt haben, können wir eigentlich in diesem Land hier bleiben oder nicht? Und das war dann auch eben die Geburt, deswegen des Postmigranten, weil es die Geburt einer neuen, selbstbewussten Generation gab, die gesagt hat, wir gehören hier hin in dieses Land. Und zwar nicht, weil wir jetzt ja auch uns so toll integrieren und assimilieren wollen und gute kleine Deutsche werden wollen, sondern im Grunde genommen so ein selbstbewusstes Verständnis von dieses Land ist ein Einwanderungsland. Diese Kultur ist eine migrantische Kultur, eine migrantisch geprägte Kultur durch und durch. Es gibt nicht das Deutsche mehr. Und das ist im Grunde genommen sozusagen ein Paradigmenwechsel auch für die deutsche Gesellschaft. Und was uns heute selbstverständlich erscheint, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, dass wir eine diverse Gesellschaft sind. Das ist aber ein neues Entstand genau mit dem Mauerfall. Und darüber reden einige der Beiträge in dem Band, zum Beispiel über die Geschichte von Kreuzberg nach dem Mauerfall, wo sich eine neue Kultur, eine neue Subkultur zum Beispiel herausgebildet hat und eben andere auch. Immanuel Acemann hat es ja schon genannt, der war Überlebender des Pogroms in Hoyerswerda und ist dann nach Berlin und seinen Werdegang beschreibt im Grunde genommen die Geburt eigentlich der antirassistischen Bewegung, die sehr stark eben auch von den Geflüchteten oder ehemaligen Vertragsarbeitern, Vertragsarbeiterinnen eben mitgegründet wurde.
Wie habt ihr denn eigentlich die Autorinnen und Autoren eures Sammelbandes so ausgewählt? Auch wie kamt ihr zusammen und wie habt ihr euch die unterschiedlichen Perspektiven, Erzählungen, auch Analysen ja über die Zeit so zusammengesucht? Könnt ihr da vielleicht einen Einblick geben, wer da bereits auch sowieso als Stimme schon viel publiziert hat, zu hören war und wen ihr vielleicht bewusst auch nochmal in diesen Sammelband auch mit als Stimme reinnehmen wolltet?
Ja, Massimo hat ja schon erzählt, dass es so ein Treffen gab, auf dem viele Menschen, die schon zu dem Thema auch in den letzten Jahren gearbeitet haben, sei es künstlerisch oder genau auf, oder auch inhaltlich gearbeitet haben. Und genau, und da wurde uns ja deutlich, okay, es gibt irgendwie schon viele von diesen Projekten und eigentlich wäre es ja auch toll, die mal miteinander in, sozusagen zu sammeln, aber auch miteinander in Beziehung zu stellen. Und daraus entstand dann sozusagen schon so eine gute Zusammenstellung von dem, was es schon gab, wie zum Beispiel ein Text über den Film Mauern 2.0, der sich auf den Dokumentarfilm Duvala bezieht, der von Chan Chandan der als junger Filmemacher aus den USA, der selber von der Türkei in die USA migrierte, damals nach West-Berlin gegangen ist und dort die deutsch-türkische Community interviewt hat über ihre Erfahrungen über den Mauerfall. Genau, und so bestimmte Projekte sind da so schon zusammengekommen, dass bestimmte Menschen, die verantwortlich dafür waren, dass wir die angefragt haben, ob sie da nicht einen Text über ihre Arbeit oder über ihre Projekte schreiben wollen. Auch Menschen wie Max Czolek oder Hannah Piesman, die für die Yalta-Zeitschrift für Position zur jüdischen Gegenwart schreiben, kommen darin zu Wort, die sich auch damit in ihrer Ausgabe letztes Jahr dazu in dem Buch Veruneinigung über eine jüdische Perspektive schon geschrieben haben, solche Menschen. Und dann gab es schon so eine Gruppe, die so relativ gesetzt war. Und dann haben Massimo und ich also auch so sich uns viel zusammengesetzt und auch nochmal aus unseren unterschiedlichen Perspektiven geschaut, was würden wir gerne noch haben, was fehlt noch und wie kann man jetzt noch andere Stimmen zusammenbringen. Und ich würde sagen, da konnten wir auch gut zusammenarbeiten, weil Massimo nochmal eine westdeutsche Perspektive hat, die auch schon in den 90ern sich politisiert hat und ich irgendwie aus meiner in Ostdeutschland aufgewachsenen jüngeren Perspektive auch, ich bin in den 90ern aufgewachsen, war ich noch ein Kind, jetzt die Fragen, die sich so für mich stellen, in wie ist eigentlich die ostdeutsche Migrationsgeschichte und warum ist die anders als die in der BRD? Und genau, welche Folgen hat auch die DDR-Politik auf die Migrationsgesellschaft in Ostdeutschland? Das waren auch nochmal Fragen, die wir uns beide dann gestellt haben. Und so haben wir dann immer mehr Fragen gestellt und auch Menschen gefunden, die dazu schreiben konnten und haben die dann angefragt.
Hm. So gibt es ja zum Beispiel auch in dem Sammelband einen Text der Initiative 12. August hier aus Halle-Merseburg, die ja über den Tod oder den Mord an Vertragsarbeitern schreiben und daran erinnern. Seit einem Jahr, glaube ich, ein, zwei Jahren gibt es diese Initiative. Wie wird denn die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, sozusagen wie auch die DDR-Politik dann gewirkt hat über die Wende hinaus, wie wird das im Buch noch mit aufgegriffen?
Ich glaube, das ist die Stärke des Buches, eben diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Und die DDR-Migrationsgeschichte ist eine jüngere Geschichte, weil sie eben später anfängt. Und deswegen sind auch die Personen, die darüber reden, jünger. Weil so war es ja auch in Westdeutschland mit der Geschichte der Gastarbeiter, wo ja die zweite Generation, die Kindergeneration angefangen hat, eigentlich über die Kämpfe und die Geschichte der Einwanderung und so weiter ihrer Eltern eben zu sprechen und zu schreiben und Filme zu drehen und so weiter. Und nun passiert dasselbe in Ostdeutschland mit einer Generation, die eben um die Wende herum geboren ist und jetzt eben so Ende 20, Anfang 30 ist und die jetzt anfangen, diese Geschichte zu erzählen, die eben bisher so noch gar nicht erzählt wurde, noch gar nicht in so ein öffentliches Bewusstsein gelangt ist. Dass es eben natürlich Rassismus in der DDR gab, das ist ja die Ini aus Halle-Merseburg, die darüber spricht, Pogrome gab, aber eben natürlich auch migrantischen Widerstand dagegen, migrantisches Leben. Es gab Liebesbeziehungen, es gab Freundschaften, es gab Kinder aus diesen Liebesbeziehungen, Kinder binationaler Ehen und so weiter. Und das ist etwas, was eigentlich in den letzten Jahren erst begonnen hat, in so einer Dichte erzählt zu werden und was sich jetzt dazu gesellt in diese Gesamtperspektive. Die gab es eben vorher noch nie. Es gab ganz viel aus dem Westen und die Autoren, Autorinnen, du hast es ja gefragt, die jetzt über diese Westgeschichte schreiben, sind auch Leute, die schon seit längerem dabei sind, wohingegen eben die über die Geschichte aus Ostdeutschland oder der DDR eben schreiben, eben auch noch jünger sind. Und das ist tatsächlich auf eine Art eine Sensation, weil das bisher fehlt. Es gab dieses Bild aus der DDR, dass es so sehr segregiert war, dass da eh kaum Ausländer gab, sogenannte und so weiter und kaum sozusagen Kontakt. Und wenn man aber mal den Leuten zuhört und die Leute sprechen lässt, merkt man halt, dass das halt vorne und hinten nicht stimmt, sondern dass es natürlich auch einen ganzen großen Reichtum gab von dem, was wir immer die Gesellschaft der vielen eben auch im Osten eben nennen.
Und versammelt werden all diese Perspektiven, ob jetzt aus Ost oder West, über die Wendezeit und Migrationspolitik und postmigrantisches Leben unter einem Titel, der sich da nennt Erinnern, Stören. Das ist der Titel eures Buches und des Webprojekts. Was wollt ihr oder was ist sozusagen das Ziel auch mit dem Sammelband als Beitrag zur Erinnerung an 30 Jahre Wende, wenn ihr genau das mit Erinnern, Stören betitelt?
Ja, das Erinnern ist ja auch immer eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, also damit, woran sich erinnert wird und wie erinnert wird. Und es gibt ja dieses klassische Narrativ über die friedliche Revolution, das jedes Jahr wieder rausgeholt wird, dass alle diese Vereinigungen sich auf eine friedliche Art und Weise da demonstrierten und alle dann zufrieden und glücklich waren, als Deutschland wieder vereinigt wurde. Und das ist zum einen eine sehr weiße Erzählung und eine Erinnerung, die wir stören wollen. Deswegen ist der Titel Erinnern, Stören auch ein aktiver Prozess, der irgendwie da reingeht und sagt, hey, da gab es super viele Gewalterfahrungen. Die rassistische Gewalt in den 90ern in West- und Ostdeutschland wurde ja bis ins Unermessliche, war das einschneidend für die Lebensrealitäten der Menschen und daran muss erinnert werden und das muss erzählt werden und irgendwie in so Einklang in so ein gesamtgesellschaftliches Narrativ finden. Das ist unser Titel, mit dem Erinnern, Stören, dass es zum einen so ein aktiver Prozess ist, in dem wir reingehen wollen, aber auch das Erinnern, Stören mit diesem Buch.
Und dem Webprojekt, das man auch auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung finden kann, unter eben dem Titel Erinnern, Stören. Nun habe ich auch eine Rezension gelesen, die da nochmal meint, dass der Sammelband allein auch dadurch stark ist, weil es um mehr geht als Opfererzählungen, weil es um die Aneignung der Wendediskurse aus migrantischer und jüdischer Perspektive geht und dass ein Akt der Selbstermächtigung ist. Inwiefern wollt ihr mit diesem Band auch eine Selbstermächtigung, die immer auch Teil von Kämpfen war, vielleicht Kämpfen um Teilhabe in den 80er Jahren, jetzt damit auch fortschreiben?
Genau, es ist keine Opfergeschichte. Sie sagen zwar, das ist unsere These, dass Rassismus der innere Motor des Vereinigungsprozesses war, dass es ohne Rassismus so gar nicht geklappt hätte und dass es eben auch um ein Ausspielen von Bevölkerungsgruppen gegeneinander gab und dass diese massive Gewalt, die bis heute unverstanden ist der 90er Jahre, im Grunde genommen auch noch erzählt werden muss. Aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern im Gegenteil, wie du sagst, es geht tatsächlich um eine selbstbewusste Aneignung von Geschichte zu sagen, dass die Gesellschaften und die Prozesse sehr stark von migrantischen Menschen, von Menschen, die nicht als Deutsch gelten, von sozusagen schwarzen Deutschen, die ja schon seit über 100 Jahren hier sind, von Roma und Sinti, die ja auch in unserem Buch vorkommen, auch aus einer jüdischen Perspektive, die ja immer wieder oder auch ab 89 mit dem Mauerfall plötzlich nochmal ganz anders bedroht wurde, natürlich dieses Land mitgeprägt hat. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dieses Selbstverständnis kann man nur kriegen, wenn man sozusagen die eigene Geschichte schreibt. Deswegen habe ich das eben schon mal gesagt, dass dieser Geschichtsschreibungsprozess aus einer migrantischen Perspektive ja schon vor 20 Jahren stattgefunden hatte, wo sich dann solche Institutionen wie DOMIT in Köln gegründet haben, das Dokumentationszentrum für Migration nach Deutschland. Das ist ja eine neue Geschichte, die gibt es noch gar nicht so lange. Die gibt es erst seit 10, 15 Jahren, dass das eigentlich systematisch erforscht wird, geguckt wird, wie jetzt eigentlich dieses Land, dieses Deutschland immer schon ein migrantisches, ein Einwanderungsland war und durch eben davon geprägt und mitbestimmt, selbstbewusst mitbestimmt wurde. Und diese Ereignisse, so krisenhafte Ereignisse wie die Wiedervereinigung, da gab es noch ein paar andere in der Geschichte, das immer wieder wegwischen, so tut, als ob es das gar nicht gab. Und deswegen ist es wichtig, eben nochmal diese machtvolle Geschichte der Migration und der migrantischen Perspektive stark zu machen und zu sagen, es gibt hier nicht die deutsche Geschichte, sondern es gibt natürlich eine, die immer schon mitgeprägt war, durch und durch von Migration oder von einer Perspektive, die eben aus diesem Deutschsein ausgeschlossen wird oder als nicht deutsch erklärt wird.
Das sagt Massimo Perinelli, Historiker und Referent für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch bei zum Beispiel der Initiative Kolbstraße ist überall aktiv und Mitherausgeber des Buches Erinnern, Stören, gemeinsam mit Lydia Lierke, die auch Mitherausgeberin ist, Politikwissenschaftlerin und auch Mitglied der Initiative 6. April in Kassel und auch bei NSU-Komplex Auflösen in dem Bündnis aktiv. Mit den beiden war ich hier gerade im Gespräch über das Buch und das Webprojekt Erinnern, Stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Ich danke euch beiden für das Gespräch heute Morgen.
Danke auch.
Macht's gut.